Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. In der vorigen Woche hatte ich mich mit Dr. Matthias Deutsch zum Thema Hochwasser in Erfurt beschäftigt. Wir hatten da einige Hochwasser herausgesucht von 1374, 1613 und 1994 und wir wollen das Gespräch in dieser Woche fortsetzen und zwar unter dem Blickwinkel, welche Forschungen, welche Konsequenzen und welche Bauwerke es nach Hochwassern hier in Erfurt bzw. in Thüringen gegeben hat. Das Gespräch mit Dr. Deutsch habe ich aufgezeichnet. Leider gibt es keine Nachhörfunktion für diese Sendungen mehr. Sie müssen also auf der Internetseite www.radiofrei.de den Kopfhörer-Button anklicken, um die Sendung auf Internet zu hören oder auf UKW 96,2 einschalten. Die Sendung wird am Samstag um 16 Uhr wiederholt und am Montag von 6 bis 7 Uhr. Herr Deutsch, Sie haben hier in einer Schrift Hochwasserereignisse in Thüringen mit einem anderen Autor einige Jahrhundert- oder Hochwasserereignisse aufgelistet, die also, ich habe sie nicht gezählt, aber da ist fast alle drei Jahre gibt es ein solches Hochwasserereignis hier in Erfurt.
Ja, das Problem oder die Tatsache für Erfurt ist, dass wir ja in einem Gebiet gelebt haben oder die Stadt Erfurt in einer Lage ist, die vom Hochwasser aufgrund eben der geografischen Lage schnell und sehr stark betroffen wurde. Und viele Erfurter können sich das nicht vorstellen, dass der Domplatz oder soweit die vor den Graden, das war ja bebaut, dass das alles im Wasser stand, ja selbst bis in die Marktstraße reinging. Also das Hochwasserproblem ist für Erfurt immer schon groß gewesen. Und ja, wir haben durchaus Meldungen, dass es relativ häufig Ereignisse gab. Ich denke aber, das sind auch Ereignisse gewesen, die nicht so durchschlagend waren. Katastrophal kann man sagen, ein, zwei Ereignisse pro Jahrhundert für die Gera, die sind auch in den Quellen zumindest ab 1500 sehr gut belegt.
Herr Deutsch, jetzt muss ich nochmal so eine historische Sache angehen. Da wird immer wieder drum gestritten. Es geht um folgenden Fakt. Es heißt also, der Teil hinter der Krämerbrücke oder auf der rechten Seite der Krämerbrücke, da wo wir jetzt sitzen, in diesem Teil, der ist erst später besiedelt worden, weil das also sumpfiges Gebiet gewesen ist und dass hier also friesische Bauern hier hergeholt wurden, die das Land, also die Entwässerung gesorgt haben und das Land also erstmal so bewohnen und bebaubar machen. So Kaufmannskirche ist so ein Thema. Das wird immer wieder auch bestritten, dass es solche Tätigkeiten hier gegeben hat. Was sind Ihre Kenntnisse dazu?
Ich habe dazu keine wesentlichen Kenntnisse und muss auch sagen, dass ich in den Quellen, die ich bisher genutzt habe, auch keine Hinweise darauf gefunden habe. Gleichwohl schließe ich es nicht aus, da aus anderen Bereichen, ob nun Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, in denen ich forsche, durchaus die Flamen, übrigens als Wasserbauspezialisten und die Zisterzienser, als die sogenannten Wasserbauingenieure des Mittelalters tätig waren und solche Hochwasserschutzbauten sowohl als auch Meliorationen durchgeführt haben. Aber für Erfurt konkret, da bin ich nicht aussagefähig, weil ich halt diese Quellen nicht kenne oder auch noch nicht gefunden habe.
Hatten denn die Menschen im Mittelalter oder später Möglichkeiten aus den Witterungsereignissen entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen, beziehungsweise vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und sagen, wenn das und das kommt, müssen wir uns auch Hochwasser einrichten. Also ich meine jetzt nicht nur Bauernregeln.
Ja, ich meine, die Leute waren ja nicht dumm. Und wenn es solche Ereignisse gab, ich beziehe mich jetzt hier konkret auf das schwere Hochwasser von 1784, das übrigens deutschlandweit und darüber hinaus zu den Katastrophenereignissen in der Geschichte gehört. Und die Leute sahen, dass man also bei einem starken Schneefall, strengen Temperaturen, tiefen Temperaturen und dann plötzlich Regen dieses Hochwasser ablief und dann 1799 im Prinzip das gleiche Szenario sich abspielte wie 1784, dann steht schon in den Quellen, also wir vermuten, dass es wieder so schlimm wird wie 1784, weil hier genau die gleichen Ausgangsbedingungen herrschen. Das ist liegt in der Natur des Menschen, da Vergleiche zu ziehen, und das ist auch getan worden. Also wer dort an Gewässern lebt, gerade die Müller, die wussten schon sehr genau, wenn bestimmte Dinge passieren. Auch im Sommer zum Beispiel, wenn es sehr, sehr trocken war, der Boden quasi wie Beton war, ist also, wenn Hochwasser kommt oder wenn Regen fällt, erstmal ein sehr hoher Abfluss ist. Das wussten die Müller schon sehr genau, wenn es dann zu solchen Ereignissen kam, ja.
Nun sind solche Hochwasserereignisse, die erschüttern ja die Menschheit und die bleiben ja im Gedächtnis haften. Es gibt verschiedene Nachrichten, die haben darüber auch geforscht, dass diese Hochwasserereignisse auch an Gebäuden, an Steinen oder an Gedenksteinen vermerkt worden sind. Da gibt es also Hochwassersteine, glaube ich, die in Thüringen ziemlich gut erforscht sind, aber auch nicht so intensiv verteilt sind, wie man das vielleicht erwartet.
Also wir haben ein Projekt gemacht mit Kolleginnen und Kollegen in Jena, mit dem damaligen TLUG, also Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, heute TLUBN, wo wir eine systematische Erfassung von solchen Hochwassergedenksteinen und Hochwassermarken an den Gewässern durchgeführt haben. Und es ist doch erstaunlich erwartbar an der Saale, an der Werra, an der Unstrut, dass da recht viel da ist, aber erstaunlich auch, wie viele Gedenksteine es an kleineren Gewässern gibt, wo durch vor allem regionale Starkniederschläge es zu enormen Zerstörungen gekommen ist. Ich möchte als Beispiel Schkölen bei Harmsdorf, Eisenberg erwähnen, wo ein schweres Unwetter im Mai 1861 katastrophale Zerstörungen anrichtete und auch dann 9 Tote zu beklagen waren, und dieses Ereignis sich an Hochwassermarken und Gedenksteinen im Stadtbereich dokumentiert. Mhm. Schkölen ist übrigens auch interessant, weil Sie sagten Gedenken. Es ist nicht nur so, dass die Menschen zum Gedenken an meist repräsentativen Orten, Kirchen, Stadttore, Mauern, Stadtmauern in Erfurt, solche Zeichen anbrachten, sondern dass man auch in Erinnerung an diese Ereignisse jährlich oder zumindest bei runden Ereignissen Gottesdienste, Erinnerungsgottesdienste durchgeführt hat. Das ist übrigens für das vorhin erwähnte Hochwasser von 1613 der Fall. Und auch bei späteren Ereignissen bis in die heutige Zeit hinein es Veranstaltungen gibt, Schkölen nannte ich, wo also ein recht reger Heimatverein bei bestimmten Jahrestagen dieses Ereignis von 1861 würdigt, öffentlich durch Veranstaltungen oder aber auch kirchlich durch Gottesdienste.
Und auch Wetterprozessionen, die immer wieder, ja, meistens so in den Sommermonaten durchgeführt werden, auch bis heute noch, glaube, ja, ich, in katholischen Gebieten im Eichsfeld.
Ich kenne das für das Eichsfeld, dass es da ja auch immer wieder zu gerade regionalen Extremereignissen kommt. Regional heißt also, dass es auf kleinen Einzugsgebieten sehr stark Niederschläge fallen und dass es zu katastrophalen Zerstörungen kommt. Da gibt es viele, viele Beispiele, Hochwassermarken auch in den Gemeinden, wo eben von Seiten der katholischen Bevölkerung auch bestimmte Prozessionen unternommen werden oder auch zum Teil heute noch solche Prozessionen stattfinden in Erinnerung an Ereignisse.
Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer, mittwochs ab 15 Uhr. Ich habe Dr. Matthias Deutsch zu Gast hier in der Sendung. Das Gespräch habe ich aufgezeichnet. Es gibt wieder einige Neuigkeiten zu Hochwasserforschungen. Darüber hat der Umwelthistoriker mehrere Bücher geschrieben und die sind also auch in den Bibliotheken zu erreichen und nachzulesen. Herr Deutsch, Sie sind jetzt hier im wissenschaftlichen Bereich tätig. Kann man mit heutigen Mitteln computertechnisch oder grafisch bestimmte Hochwasser aus den vorangegangenen Jahrhunderten nachgestalten, so um die Auswirkungen zu bemessen?
Solche Untersuchungen sind gelaufen, zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen an der Universität in Wien, aber auch in Bern, wo versucht wird, solche Ereignisse zu rekonstruieren. Das ist freilich ein sehr schwieriges Unterfangen, denn nicht nur das Ereignis an sich ist zu rekonstruieren, sondern auch der damalige Gewässerzustand, der damalige Zustand der Auenbereiche, auch bis hin zur Rekonstruktion der Einzugsgebiete. Denn ein direkter Vergleich zwischen dem Ereignis, so wie sich es in den Quellen dokumentiert, und den heutigen Verhältnissen ist schwierig bzw. nicht machbar. Man muss dann zurückfahren. Wir haben das übrigens in einem Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit einem Kollegen hier aus Erfurt, haben Dr. Thiele, für die Roda bei Jena versucht, wo das eben auch Faktoren nicht nur im Gerinde zu sehen waren. Wie hat sich das verändert? Das war ein Ereignis 1876, wo wir das rekonstruiert haben. Sondern auch natürlich die Bebauung im städtischen Bereich, die Veränderung des Einzugsgebietes etc. Das ist ein schwieriges Unterfangen.
Weil bestimmte Fakten, die da eingegeben werden müssten, fehlen, ja, also über Wassermengen oder Wasserläufe oder was da, es sind ja auch viele Bäche, die es gar nicht mehr gibt, ne, oder die dann in solchen Extremsituationen auf einmal anschwellen. Also mir fällt jetzt ein, der Hungerbach oder der Marbach in Erfurt.
Marbach ist auch ein Thema für sich, ja.
Ja, die also im Prinzip das ganze Jahr über kein Wasser führen, bis auf heftige Regenfälle, ne, und die dann auf einmal aber zum Schlüssel werden. Ne?
Das ist das Problem überhaupt bei der historischen Hochwasserforschung, sofern keine Daten vorliegen. Das heißt also, im Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen dann die Pegelmessungen, eigentlich schon für das preußische Gebiet. Ab 1816, 17, 18 geht das los mit preußischen Pegelsätzen und Pegelverordnungen dazu. Aber wenn wir keine Daten haben, ist das ein ganz großes Problem, einerseits den Wasserstand und noch viel wichtiger, den Abfluss zu rekonstruieren, also wie viel Meter, wie viel Kubikmeter pro Sekunde da zum Abfluss gelangt sind. Das ist eine ganz schwierige Sache und da muss ich auch selbstkritisch zugeben, dass ich da vor, na, sagen wir, 20 Jahren viel optimistischer war. Aber die Fachkollegen, gerade aus dem Bereich des Wasserbaus, die Ingenieure, mir da berechtigterweise viele Kritikpunkte dargelegt haben, die ich anerkennen muss.
Herr Deutsch, ist es ja eine wichtige Aufgabe der Forschung, bei den Menschen so ein gewisses Risikobewusstsein für Hochwassergefahren zu entwickeln. Und da erleben wir ja für und wieder, ja, dass also auch bis heute, bis in die Flussauen gebaut wird, weil das attraktive Landstriche sind. Dann haben wir die Katastrophe im Ahrtal und nicht nur die, sondern auch andere. Wie gehen denn die Menschen mit diesem Risikobewusstsein um? Nach dem großen Hochwasser in den 2013 und so, hat man dann lange diskutiert, da müssen Deiche gebaut werden und da wird dies und jenes gemacht. Ist das Risikobewusstsein bei den Menschen tatsächlich so angekommen, dass man sich dieser Sache immer bewusst ist?
Ja, ich unterscheide da einerseits zwischen dem staatlichen Bewusstsein für solche Risikofaktoren wie Hochwasser und dem Bewusstsein der Bevölkerung allgemein. Staatlicherseits sind schon enorme Mengen, Millionenbeträge investiert worden, werden auch investiert in Schutzmaßnahmen. Gerade der technische Hochwasserschutz, aber auch in Projekte Deichrückverlegungen in Sachsen-Anhalt hatte ich das Gespräch jetzt vor einigen Monaten mit dem Minister Willingmann, wo sehr wohl darauf geachtet wird, dass dieses Risikobewusstsein in den Fachbehörden auch umgesetzt wird in konkrete Projekte. Anders sieht es dann aus bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, die an solchen Gewässern leben. Einerseits die an größeren Gewässern, denen ist das schon ganz klar, nehmen wir die Elbe oder die Saale, dass es da Überschwemmungen geben kann, aber, und das ist auch ein Problem, dass Deiche oftmals eine Sicherheit vermitteln, ob schon die Ingenieure und auch Fachbehörden immer klar sagen, wir haben die Möglichkeit, sie zu schützen, aber es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, der ist technisch sicher mit riesem Aufwand machbar, aber der ist praktisch eben nicht finanzierbar. Und da habe ich immer ein Problem, auch auf den Reisen, die ich an den Gewässern unternehme, auch mit Anliegern spreche. Da gibt es einerseits die, sagen, ja, wenn es kommt, kommt's. Und andererseits aber auch Risikobewusstsein an der Ilm, wo mich Bürger mit in die Keller genommen haben und haben mir gezeigt, wie sie also selbst Hochwasservorsorge betreiben. Zum Beispiel, dass in einem Fall der seine gesamtlichen technischen Geräte etwa 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch auf Metallgestellen hatte. Ob das die Gefriertruhe oder Waschmaschine war. Gut, er war Metallbauer, das war natürlich profimäßig alles gemacht. Aber das ist schon bei einigen das Risikobewusstsein angekommen. Andererseits ist es hanebüchend, wenn man sieht, wie gerade in Gebieten, die vom Hochwasser immer wieder berührt werden, zum Teil auch Projekte genehmigt wurden. Da sind wir auch bei dem Problem der Verschärfung von Gesetzen, dass gerade nach extremen Ereignissen die staatliche Seite da ziemlich vorsichtig geworden ist, wenn man das so sagen kann, um da einen Hochwasserschutz für die Bevölkerung zu betreiben. Ich nenne das sogenannte Hochwasserschutzgesetz von 1905 in Preußen. Da staunen die Leute bei Vorträgen immer, wenn ich das sage. Das ist ein sehr modernes Gesetz gewesen für seine Zeit, wo anhand von Karten Risikogebiete ausgewiesen wurden, es bestimmte Richtlinien gab, was in diesen Risikogebieten überhaupt noch erlaubt ist. Aber wenn man dann in den Archiven ist und liest, wie diese gesetzlichen Vorgaben Stück für Stück aufgeweicht wurden, dann kommt man schon ins Grübeln. Also Unternehmer, die dort Fabriken angesiedelt haben und dann argumentiert haben, ja gut, wenn wir hier nicht siedeln dürfen, dann gibt es keine Arbeitsplätze. Das sind Dokumente aus dem 1920er Jahren. Und bei einem Vortrag kam da mal ein maßgeblicher Beamter aus dem Umweltministerium zu mir, sagt, Herr Deutsch, die gleichen Argumente hören wir heute auch. Also dieses Aufweichen von Gesetzen durch irgendwelche Klauseln, Sondergenehmigungen, das war dann das Problem. Aber Hochwasserbewusstsein, um zum Ausgang Ihrer Frage zu kommen, ist nach wie vor wichtig, eine nötige Aufgabe. Und deswegen haben wir auch eine ganze Reihe an Büchern, Veröffentlichungen zusammen mit dem TLUBN in Jena gemacht.
Mitunter setzt das Bewusstsein aber erst ein, wenn die Deiche übergelaufen sind. Wir haben das jetzt am Jahresende gesehen. Ne?
Ja.
Also, dass da auf einmal das Erschrecken groß ist. Wir brauchen Sandsäcke, wir brauchen dies, wir brauchen jene Maßnahmen an Stellen, wo man also auch jahrelang geglaubt hat, wir sind sicher. Ne?
Ja, das sind Parallelen zum Hochwasser von 1890 zum Beispiel, das übrigens ja auch Erfurt schwer betroffen hat. Das letzte Mal war das dann, war ja der Flutgraben dann Jahre später fertig. Aber 1890 an der Saale, wo die Menschen schon Deichanlagen hatten, die sie geschützt haben und sie dann entsetzt waren und von staatlicher Seite da übrigens viel gemacht wurde, um das zu verbessern, sei es, dass es Sandsäcke beschafft wurden, die vor Ort gelagert haben, sei es, dass es Boote waren, die in Scheunen untergebracht waren, für den Notfall dann nur rausgezogen werden mussten. Also das ist schon eine Aktion, Reaktion, die für historische Zeiten beachtlich ist und wo ich auch Parallelen sehe, in Thüringen zum Beispiel jetzt dieses Thema der Wasserwehren, um die zuständigen Fachbehörden vor Ort, sowohl als auch freiwilligen Feuerwehren, zu ertüchtigen, im Notfall optimal zu reagieren.
Zu emotional.
Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Der Erfurter Flutgraben schützt die Altstadt seit mehr als 126 Jahren vor Hochwasser. Ich bin im Gespräch mit Dr. Matthias Deutsch, dem Wetterhistoriker hier aus Erfurt, der sich mit diesem Bauwerk auch intensiv beschäftigt hat.
Der Flutgraben in Erfurt wird ja immer mal wieder so als das nachhaltigste Bauwerk des vorangegangenen Jahrhunderts bezeichnet. Der Graben, der also um die Stadt herum führt und das Hochwasser von der Altstadt fernhält. Vielleicht, Herr Dr. Deutsch, können Sie zum Bau oder zu den Maßnahmen oder zu den Motiven dieses Ausbaus noch einiges sagen?
Also das Flutgraben-Projekt hatte eine lange Vorgeschichte. Es ist ja dann 1898 abgeschlossen worden. Eine lange Vorgeschichte insofern, dass schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts Bestrebungen bestanden, Teile des Wassergrabensystems, Wallsystems im Erfurt für so etwas zu nutzen, zum Ableiten des Wassers. Es gab dann verschiedene Vorschläge technischerseits, wobei unter anderem der preußische Wasserbauingenieur Hermann Wurfbein ganz entscheidende Pläne vorgelegt, zur Diskussion gestellt hat, den Stadtoberen, und wo es, um hier nicht unbedingt ins technische Detail zu gehen, zahlreiche Maßnahmen gab von Seiten der Stadt, auch finanziert, um da irgendwo eine Lösung zu finden. Letztendlich, und da sind wir beim Richard Breslau, dem Oberbürgermeister, der dieses Projekt quasi auf seinen Tisch gezogen hat und es auch mit viel Kraft und gegen viele Widerstände umgesetzt hat. Das Flutgrabenprojekt wurde ja dann erfolgreich realisiert und schützt seitdem die Stadt. Sie sagten es, also ich kenne Schriftstücke, wo es als Zitat Segen der Stadt Erfurt bezeichnet wird, und das ist es ja auch. Hat sich mehrfach bewährt. Wie gesagt, das letzte große Hochwasser vom November 1890, wo im Übrigen auch ja Baumaßnahmen, die schon zum Flutgraben liefen, vor Baumaßnahmen mal einen Rückschlag erlitten, wo übrigens auch Bemessungen aufgrund des Hochwassers 1890 für den Flutgraben neu festgelegt wurden.
Soweit Dr. Matthias Deutsch. Ich habe dazu in der Broschüre 100 Jahre Flutgraben, die Broschüre zum 100-jährigen Bestehen vom 14. Oktober 1998, noch weitere Angaben gefunden. Das Hochwasser vom 24. November 1890 unterbrach die Bauarbeiten. Damals stand das Wasser am Mainzer Hofplatz 1,70 Meter hoch, in der Steigerstraße 1,50 Meter, in der Karthäuserstraße 1,40 Meter und noch in der Johannesstraße 25 Zentimeter hoch. Keller waren überflutet, Teile des Grabens waren metertief aufgerissen und Gerüste weggespült. Man stellte fest, dass zeitweise bis 250 Kubikmeter Wasser abgeflossen waren. Der Flutgraben war jedoch nur für 200 Kubikmeter projektiert. Ergo musste nachgebessert werden, was Kosten von 120.000 Mark zusätzlich verursachte. Der Broschüre zum 100-jährigen Bestehen des Flutgrabens 1998 ist zu entnehmen, dass 200 bis 300 erwerbslose Hoch- und Tiefbauer in den Wintermonaten von 1893 bis 1897 eingestellt wurden. Die Arbeitszeit betrug 7,5 Stunden, der Stundenlohn wird so etwa auf 20 bis 25 Pfennig berechnet. Natürlich musste dieser Flutgraben auch die Verkehrsverbindungen in und aus der Stadt heraus sichern. Dazu waren umfangreiche Brückenbauten notwendig. Bis zur Beendigung der Bauarbeiten am Flutgraben wurden allein 12 Brücken gebaut. Insgesamt führen heute 16 Brücken über diesen Flutgraben. Bei der Lage der Brücken orientierte man sich vor allem auch an den Stadttoren. Einige interessante Details zum Flutgraben möchte ich noch anhängen. Der Flutgraben zweigt am Papierwehr an der Hochheimer Straße zwischen Hochheim und der Brühler Vorstadt rechts von der Gera ab. Danach folgt er in etwa dem Erfurter Stadtring östlich um das Stadtzentrum herum. Zwischen Talstraße und Waldemarstraße in der Andreasvorstadt, nach dem Sohlabsturz am Nettelbeckufer, vereinigt er sich wieder mit der Gera.
Der Flutgraben ist 5400 Meter lang und an der Sohle 20 Meter breit. Er fasst 250 Kubikmeter pro Sekunde an Wasserabfluss und schützt die historische Altstadt und besonders hochwassergefährdete Bauwerke wie die Krämerbrücke vor Überschwemmungen und Wasserschäden. Deshalb fällt auch das Urteil von Dr. Matthias Deutsch zu diesem Wasserbauprojekt entsprechend positiv aus.
Das ist eine technische Meisterleistung, wo eben unter anderem der Ingenieur Wurfbein mitgearbeitet hat, aber auch viele andere Persönlichkeiten aus der Stadt und auch aus dem ingenieurtechnischen Bereich aktiv waren. Nochmal, Richard Breslau hat ja nicht ohne Grund ein Denkmal hier in der Stadt, quasi Sichtweite zum Flutgraben, weil er Großes da geleistet hat. Ja.
Eine weitere spannende Idee zu den Wasserbauten in Erfurt kam in den 1920er Jahren hinzu. Ein Vier-Meereskanal sollte Nordsee, Ostsee, Mittelländisches Meer und Schwarzes Meer miteinander verbinden. Dazu sollte ein Kanal die Werra, die Unstrut, die Gera und die Saale mit der Elbe verbinden. Dieser Kanal sollte von Eisenach über Gotha auch durch Erfurt führen. Wegen der großen Höhenunterschiede von den Hörselbergen bis zur Saale von 262 Meter auf 100 Meter waren 14 Schleusen und 4 Schiffshebewerke vorgesehen. Die Breite des Kanals sollte 35 bis 65 Meter betragen, die Tiefe bis 2,20 Meter. Der Kanal sollte den Roten Berg südlich umfließen, den Erfurter Norden streifen und den dortigen Industriebetrieben mit einer Wasserstraßenanbindung den überregionalen Handel erleichtern. Der Hafen sollte in Ilfersgehofen angelegt werden. Eine Zeitung titelte damals bereits »Mit dem Schiff von Erfurt in die Welt«. Allerdings sollte es dazu nicht kommen. Die Zuflüsse für diesen Kanal waren offensichtlich zu gering. Man hatte vorsorglich Rückhaltebecken oder Vorratsspeicher dafür vorgesehen. Leider kam es nicht zur Ausführung dieses Planes. In dieser Zeit waren jedoch der Nordostseekanal, der Mittellandkanal und andere Wasserbauwerke entstanden. Auch in Thüringen hielten Unternehmer, Projektanten und Baufirmen an dieser Idee fest. Die letzte Karte, die ich dazu im Stadtarchiv gefunden habe, war von 1950. Max Mutzke mit der Welt hinter Glas werden wir kurz unterbrechen. Wir machen weiter mit Dr. Matthias Deutsch und der Hochwasserforschung hier in Erfurt.
Es ist in der Folgezeit ja trotzdem immer wieder Hochwasserereignisse gegeben bis in die heutige Zeit. Wir haben ja, der Winter ist noch gar nicht so richtig zu Ende. Da hatten wir also hier in Thüringen auch die Hochwasser an der Helme, hier im Kyffhäusergebiet vor allem, die wahrscheinlich auch nicht so erwartet worden sind und die immer wieder aber auch das Risikobewusstsein der Menschen erneuert oder fordert, dieses Bewusstsein anders anzugehen.
Ja, gerade bei solchen Ereignissen, die eine Wiederkehrintervallzeit haben, da statistisch gesehen von 50 oder 100 Jahren, dass da die Menschen sensibilisiert sind. Übrigens das Hochwasser von 94 etwa mit einem Wiederkehrintervall von 100 angegeben wurde und wird noch. Wenn Sie jetzt das jüngste Ereignis vom Januar sehen, es macht mich einerseits betroffen zu sehen, dass dort technische Anlagen versagen. Andererseits ist auch bei solchen Ereignissen wie jetzt an der Helme immer auch die Frage, wie viel Hochwasserschutz kann es geben? Wie viel Hochwasserschutz ist auch durch den Land, durch Bundesmittel finanzierbar? Und wo ist die Grenze? Und das ist der Knackpunkt bei der ganzen Sache für mich, dass man immer wieder kommunizieren muss, wir sind in der Lage, euch vor Ereignissen zu schützen. Aber es gibt einen Punkt, wo dieser Schutz nicht mehr auch durch technische Maßnahmen gewährleistet werden kann und wo die Gefahr besteht, dass Deiche zum Beispiel überlaufen, dass das Wasser drüber geht und es letztlich auch zu Brüchen kommt. Das muss klar kommuniziert werden. Das ist eigentlich eine Lehre aus 94, aus 2002, 2013, jetzt 2024, das klar den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen.
Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil viele sagen, Sie haben es vorhin erwähnt, wenn uns das Hochwasser erwischt, also mein Großvater hat hier gelebt ohne Hochwasser, mein Vater hat hier ohne Hochwasser gelebt, wenn es mich erwischt, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Und dass da also auch entsprechende Verhaltensweisen abgeleitet werden oder auch Nachlässigkeiten zugelassen werden.
Ja, das ist das Problem. Nochmal auf 94, ich habe mir die Zahl mal rausgesucht, 94 wurde festgestellt, dass wir einen Schaden von 165 Millionen D-Mark gerundet hatten in ganz Thüringen, was natürlich eine Hausnummer ist. Hm. Und das ist für die größeren und die kleineren Flüsse schon ein herausragendes Ereignis. Und jetzt kommen wir aber zu dem Problem, gerade an kleinsten und kleineren Fließgewässern, wenn sie durchaus auch im Sommer sogar trocken fallen, gibt es Ereignisse, die alle 50, 100, 150 Jahre auftreten und dann ist wieder Ruhe. Und gerade durch diese Zeit der relativen Hochwasserruhe werden die Leute vorsichtig gesagt nachlässig im Umgang mit dem Gewässer. Da sagt man, ja, der Großvater hat es erlebt oder die Großmutter hat erzählt, wie schlimm es 46, 47 beispielsweise war, auch an kleinen Fließgewässern, die Ereignisse, aber seitdem haben wir Ruhe gehabt. Also es ist eine scheinbare Sicherheit, die aufgrund des Nichtauftretens da bei den Bürgern entsteht. Und das ist sehr gefährlich. Aber wir versuchen eben durch Aufklärungsmaßnahmen, durch eben Publikationen, Vorträge den Leuten klarzumachen, dass das wieder auftreten kann. Ich hatte vorhin das Beispiel von Schkölen 1861 gesagt. Freilich gab es danach immer wieder Hochwasser, Überschwemmungen in dieser kleinen Stadt. Aber so massiv, wie es 1861 war, ist es bisher noch nicht wieder aufgetreten. Freilich auch durch bestimmte technische Rückhaltemaßnahmen am Oberlauf der Gewässer. Aber den Leuten das klarzumachen, das ist ganz wichtig. Ich hatte Freitag einen Vortrag in Schkölen mit dem dortigen Geschichtsverein. Da waren über 100 Leute da. Das hat mich erstaunt, wo wir auch nochmal ganz klar gesagt haben, es kann sich wiederholen. Und das ist ja auch eine Fragestellung der historischen Hochwasserforschung, wo wir sicher keine genauen Daten zum Abfluss, also zum Kubikmeter pro Sekunde und zur Wasserstandshöhe, Zentimeter, in Zentimeter geben können, aber wir können durchaus sagen, dass es bestimmte Wiederholungen gibt, die unregelmäßig 80, 90, 100 Jahre, vielleicht auch nur 50 Jahre auftreten. Und bei Prognosen, die im Moment kursieren in Fachkreisen, ist es anzunehmen, dass sich gerade die lokalen, regionalen Starkniederschlagsereignisse wieder verstärken, also damit auch die kleinen Gewässer wieder in den Fokus rücken und wir auch dort mit katastrophalen Überschwemmungen rechnen müssen.
Weil sich ja vor allem auch die Umweltbedingungen oder die äußeren Bedingungen geändert haben. Es werden mehr Flächen versiegelt. Ja, das spielt ja auch eine Rolle, dass es also früher nicht so gegeben hat, dass die Abflussmengen anders gesteuert werden müssen und so weiter. Ich habe jetzt noch eine Frage, Herr Dr. Deutsch. Es gibt ja eine europäische Rahmenrichtlinie, die also besagt, dass also alte Flussläufe wieder hergerichtet werden muss. So in diesem Zusammenhang ist ja der Marbach in Erfurt-Nord wieder so hergerichtet worden, damit er bei großen Wassermengen da Wasser vom Hügel runterführen kann. Ist diese Rahmenrichtlinie da vor allem auch gedacht so für einen Hochwasserschutz?
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie hat natürlich auch, nicht nur, aber auch den Hochwasserschutz im Blick. Und die Revitalisierung und Reaktivierung von Flussläufen, die Verlegung von Deichen, das heißt das Schaffen von Überschwemmungsgebieten, Retentionsgebiete, Retentionsräume im Fachjargon, ist ein ganz wichtiger Meilenstein für den Umgang mit Wasser. Ich bin dort mit vielen Fachkolleginnen und Kollegen aus auch den Verwaltungsbehörden, Ministerien im Kontakt, Sachsen-Anhalt im Moment, wo das Augenmerk auch vor dem Hintergrund von Maßnahmen der EU-Rahmenrichtlinien, aber auch vor Bundes- und Landesgesetzen versucht wird, den Flüssen mehr Raum zu geben. Das ist ja ein großes Thema auch bundesweit. Man muss aber betrachten, dass wir in den letzten Jahrhunderten doch durch die Siedlungstätigkeit in gefährdeten Gebieten, in den Auen eben den Spagat machen müssen. Einerseits, dass wir den Flüssen wieder mehr Platz geben, aber andererseits natürlich auch bestimmte Gebiete, die von den Menschen besiedelt wurden. Wir sind in einer Kulturlandschaft, nicht irgendwo in der Wildnis, geschützt werden. Also das ist ein Spagat, den in die Kolleginnen und Kollegen da in den Verwaltungen gerade gehen müssen oder schon seit vielen Jahren machen müssen. Schutz, ja, aber auch natürlich vorbeugend durch solche großen Revitalisierungen, wie sie auch mit Millionenaufwand betrieben werden.
Die natürlich auch, zumindest wenn so ein Hochwasser durch ist, sich als nachhaltig erweisen, wenn sie umgesetzt worden sind.
Ja, es gibt also auch Beispiele, ich möchte das nicht konkret benennen, das weiß ich sehr wohl, das ist ein Wespennest, wo Bürgerinnen und Bürger sich gewehrt haben, in Bürgerinitiativen gegen solche Baumaßnahmen und wo sie durch dann eintretende Extremereignisse eines Besseren belehrt wurden und dann auch den Schutzmaßnahmen zugestimmt haben oder andererseits es natürlich massiven Widerstand gab und gibt von Seiten der Landwirtschaft, wenn es also Deichrückverlegungen geben soll, wo also Gebiete, die zum Teil seit 100, 150 Jahren geschützt sind, soweit das geht vor Hochwasserereignissen und ihnen dann gesagt wird, ja, eure Flächen, die machen wir jetzt wieder auf und wenn Hochwasser ist, das muss ja nicht unbedingt so ein Ereignis von 50 oder 100er Jährlichkeit sein, das kann ja schon ein 10er oder 20er Ereignis sein, wo normalerweise die Deiche schützen, aber wenn die nicht mehr da sind, die Flächen vernässt sind und der Bauer dann nicht auf die Felder kann. Also das ist auch sozial und politisch enormer Sprengstoff. Also bei Bürgerversammlungen war ich schon mal dabei, wo es darum ging, Deiche zurückzuverlegen und ich zitiere, der Bauer aufstand und sagte, wenn ihr an die Deiche geht, stehe ich mit der Forke drauf, also mit der Mistgabel.
Was man einerseits natürlich auch verstehen kann, ne? Es geht um seinen Besitz, es geht um,
selbstverständlich,
um seine Existenz, die damit bedroht wird und da also die Balance zu finden, ist gar nicht so ohne.
Das ist eben vor allem auch politisch ein ganz heißes Eisen, wo auch sowohl die hohe politische Riege als auch die vor Ort kämpfenden Politiker in den Kommunen oder auch in den Kreisverwaltungen mit den harten Realitäten der dortigen Anwohner konfrontiert werden. Und ich habe gesagt, ich war dabei, das ging an dem Abend heftig zur Sache, als es um Deichrückverlegungen ging.
Herr Dr. Deutsch, haben Sie in der vorangegangenen Sendung oder einer der Sendungen gesagt, dass ja Wetterextreme, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, an Häufigkeit zunehmen und die also auch in Zukunft hier aufgrund der Klimaveränderungen, die von Menschen gemachten Veränderungen, dort weitere solche extremen Wetterlagen kommen können und auf die man vorbereitet sein muss.
Also um dann nochmal auf das Gesagte zurückzukommen, ich vertrete als Wissenschaftler die Ansicht, dass wir aus der historischen Wissenschaft kommend, das betone ich, dass wir immer wieder sehr starke Ereignisse hatten, extreme Ereignisse hatten, die zum Teil in unregelmäßigen Abständen, in der Regel in unregelmäßigen Abständen aufgetreten sind, extreme Dürrezeiten etc. Und es nicht auszuschließen ist, ich sage das jetzt so, dass wir in den Entwicklungen, in denen wir uns im Moment befinden, ich denke nur an die extrem trockenen und dürren Sommerzeiten der letzten Jahre, wir in eine Situation kommen, wo wir verstärkt Extreme haben. Und auch das sei gesagt an die, die das als Argument bringen, eventuell auch Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das gab es immer schon mal, natürlich. Wo unsere Unterlagen leider auch im politischen Diskurs genutzt werden, um dazu zu zeigen, macht keine Panik, das gab es immer wieder, das steht außer Frage. Die Frage ist die Häufigkeit. Und bei der Häufigkeit, Beispiel der Dürre der letzten Jahre, der Trockenheit, ist es bedenklich. Und ich bin der Meinung, dass bei den Prognosen, die von der Wissenschaft, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht werden für die Zukunft, es anzunehmen ist, dass wir diese Extreme zunehmend haben werden. Ob es so kommt, wird sich zeigen. Aber wir leben in einer Zeit, ich habe es ja, 1994 bin ich in diese Wetterforschung historisch, geografisch eingestiegen, in diesem Zeitraum doch schon merken müssen, selbst auch als normaler Bürger, als Gärtner im eigenen Garten, dass es eine doch schon aus meiner Sicht unnormale Häufigkeit von solchen Extremen kommt.
Herr Dr. Deutsch, vielen Dank für die Informationen. Das war sehr interessant und spannend. Es gibt, um das den Hörern nochmal klar zu machen, es gibt eine ganze Reihe von Schriften, die auf solche Ereignisse hinweisen. Also historische Schriften, die man lesen kann, über die man sich informieren kann. Und es sind natürlich auch wahrscheinlich in einigen Stadt- und Dorfchroniken entsprechende Vermerke zu finden über solche Hochwasserereignisse. Gibt es neuere Forschung oder was haben Sie jetzt als neueste Forschung hier an Büchern aufgelegt, wo man sich informieren kann?
Also ich möchte darauf hinweisen auf die Schriftenreihe der TLUG, ehemals jetzt TLUBN in Jena. Dort gibt es eine Schriftenreihe, wo wir Bücher veröffentlicht haben, einmal zu extremen Hochwasserereignissen, Ursachen, Verlauf und Schäden ab 1500. Das ist die Schriftenreihe 113 von der damaligen TLUG Jena. Dann gibt es verschiedene Veröffentlichungen, die auch in die Richtung gehen, ebenfalls von der TLUG herausgegeben, TLUBN heute über die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, ganz leicht, wenn man da auf die Homepage von dem TLUBN geht, zu bestellen. Hochwassermarken und Hochwassergedenksteine und dann Texte, Karten, Bilddokumente auch oder auch ein Buch, das von den Fachkollegen zu verantworten war, Hochwasser in Thüringen, wo auch aktuelle Ereignisse diskutiert beziehungsweise näher vorgestellt werden. Das ist das eine. Das andere sind die Schriften unserer Reihe Stadt und Geschichte. Sie haben das ja auch immer bei unseren Gesprächen in der Hand gehabt, der Verein Stadt und Geschichte, wo man in verschiedenen Heften nachschauen kann. Da gibt es auch eine Homepage, wo die Autorinnen und Autoren genannt sind mit ihren Beiträgen, wo man also auch über gerade regionale Ereignisse, Sie erwähnten auch vorhin diese Hochwasser im Stadtgebiet von Erfurt vorm Flutgrabenausbau, was lesen kann. Und dann natürlich, was ich sehr empfehlen kann, sind Seiten, die sich mit dem Hochwasser, auch mit der Hochwassergeschichte beschäftigen. Und zwar ist das das Projekt Undine von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Das ist online. Wenn man da sich informieren will über Hochwasser, übrigens auch anderes Extrem, Niedrigwasser, sind von den Kollegen dort sehr interessante Beispiele für extreme Hochwasser, extreme Niedrigwasser zusammengefasst und sehr schön aufgearbeitet und ganz einfach über die Homepage der Bundesanstalt für Gewässerkunde Undine dort einsehbar.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herrn Dr. Deutsch, für diese Informationen. Wir sind schon am Ende der Sendung und ich muss hier langsam Schluss machen. Den Podcast können Sie ab heute Abend auf anchor.fm/Richard-Schäfer hören oder auch bei podcast.de oder auf der Seite von Spotify unter Erfurter Stadtgespräch. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.